Ihr Lieben, ich möchte mit euch zu Beginn beten. Herr Jesus, hilf uns jetzt von Neuem mal kennen, dass du in Wahrheit auferstanden bist. Ja, und hilf uns, dass wir diese Freude leben, diese Tatsache, dass du da bist, bis heute und alle Zeit. Amen. Ihr Lieben, das Osterfest haben wir ja nun letzte Woche gefeiert. Diese Auferstehung von Jesus Christus. Und wisst ihr, was mich immer wieder fasziniert an dieser Auferstehung? Dass es nicht einfach eine Sache ist, die sich Christen irgendwann ausgedacht haben, weil das doch so schön wäre und so toll, sondern dass die Auferstehung von Jesus eine geschichtliche Tatsache ist. Dass es tatsächlich passiert ist in Zeit und Raum. Dass es eine Kamera hätte aufnehmen können. Das Grab ist leer und Jesus lebt. Ich weiß nicht, ob dir der Name Wolfgang Schadewald was sagt. Habt ihr es schon mal gehört, Wolfgang Schadewald?
Nein.
Eher nicht so, ich sehe eher kritische Blicke. Mir auch nicht so oft begegnet. Wolfgang Schadewald ist Professor in Tübingen gewesen für alte Sprachen. Besonders Griechisch, klassisches Griechisch ist sein Ding. Wir haben zum Beispiel von Homer, dem griechischen Philosophen und Schriftsteller, da haben wir Übersetzungen von ihm, die somit zu den Besten der Welt gehören. Also Preise international und aus Deutschland überall. Ein ganz, ganz großer Kenner der Sprache und der Antike, der in dieser Zeit gelebt hat, innerlich wie kaum ein anderer. Und weißt du, was der mal sagt zur Auferstehung von Jesus? Er sagt, die Auferstehung von Jesus ist das am besten bezeugte Ereignis des Altertums. Das ist ein Statement, oder? Die Auferstehung von Jesus ist das am besten bezeugte Ereignis des Altertums. Heute Nachmittag wollen wir uns noch ein bisschen mehr dazu angucken, in dem Thema, warum wir einen Grund haben, das zu glauben, als geschichtliche Tatsache. Für jetzt ist aber deutlich, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann ist Ostern wirklich ein Freudenfest. Dann haben wir einen Grund, das zu sagen, was die Jünger seit jeher immer wieder zum Ostermorgen, da begrüßt sich doch die Gemeinde mit diesem, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig, tatsächlich auferstanden. Halleluja, großes Gotteslob, total genial. Ostern als Freudenfest. Das ist genau die Freude, die Jesus vorausgesagt hat. Der Text nämlich für diese Predigt, der ist eigentlich aus Johannes 16, Vers 22. Das ist die Stelle, wo Jesus sagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ihr habt nun Traurigkeit, ich will euch wiedersehen, euer Herz wird sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ihr Lieben, das ist das, was Jesus sagt zu seinen Jüngern in der Karwoche. Also in der Woche vor Ostern, vor seiner Auferstehung, ja, wo er verraten wurde, wo er davon gesprochen hat, dass er getötet werden wird. Und den Jüngern ist es immer mehr aufgegangen, dass es wirklich stimmt, dass es passieren wird. Jesus, ihr Meister, mit dem sie ja 3 Jahre lang unterwegs gewesen sind, der wird tatsächlich sterben. Und sie sind traurig über diese Tatsache, auch wenn sie es nicht ganz begreifen, wie das sein kann. Und Jesus, der bleibt dabei nicht stehen, bei dieser Traurigkeit. Er sagt, ihr werdet eine Freude erfahren. Es wird eine Freude kommen, die niemand von euch nehmen kann. Ich will euch wiedersehen. Und ich meine, das ist der Ostermorgen, ja? Wo die Jünger Jesus wiedersehen. Wo sich langsam durchsetzt das Grab, das ist nicht leer, weil Jesus geklaut wurde. Sondern das Grab ist leer, weil er wirklich auferstanden ist. Und spätestens am Abend dieses ersten Ostertages, als ein Raum vielleicht wie dieser, nur dass die Jalousien runter wären und die Tür zu aus Angst, dass sie vielleicht auch gefangen werden wie Jesus. Und plötzlich, badada, steht Jesus da und sagt, Friede sei mit euch. Und sie können es nicht packen, aber Jesus ist wirklich da. Und da haben wir diese Freude, dieses, das stimmt wirklich, der lebt. Ja? Die Freude, die niemand von den Jüngern nehmen konnte, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Und jetzt haben du und ich ein Problem. Nämlich, dass weder du noch ich damals dabei gewesen sind, stimmt's?
Stimmt.
Also ich bin nicht dabei gewesen, ich vermute ja auch nicht, ganz so alt seht ihr noch nicht aus. Wir haben die Berichte aus den Evangelien und auch aus den Briefen im Neuen Testament, aber wir selber sind nicht dabei gewesen. Weißt du was? Trotzdem gilt für dich dieselbe Freude wie damals für die Jünger. Das, was Jesus sagt, das ist wahr für dich und für mich. Wir haben auch Traurigkeit in dieser Welt, das stimmt. Aber das, was Jesus sagt, ich will euch wiedersehen, euer Herz soll sich freuen mit einer Freude, die niemand von dir nehmen kann. Das ist die Freude, die ich dir heute bringen will. Auch wenn wir eine Woche nach Ostern sind. Aber es ist genau die Tatsache, die noch heute wahr ist. Ihr Lieben, welche Freude oder welchen Grund haben wir uns zu freuen, dass Jesus auferstanden ist? Na klar, er ist wieder da, okay, er wird wiederkommen, alles schön. Aber warum ist es eigentlich so genial? Was heißt es eigentlich für dich und für mich, dass Jesus lebt, dass er wirklich auferstanden ist? Ja, wir können gerne mal ein bisschen schon mal was zusammenschmeißen. Heute Nachmittag machen wir das auch nochmal. Aber was heißt es für dich, dass Jesus lebt? Noah, hau mal was raus.
Ja, dass er auferstanden ist und dass uns unsere Sünden vergeben sind.
Super, Sünden sind vergeben. Dass er lebt. Dass er wirklich lebt, dass er da ist. Ja. Was noch? Habt ihr noch andere Ideen?
Ich war die Frage nochmal genau.
Warum hast du Grund, dich zu freuen über die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist? Was heißt das für dich? Warum ist das ein Grund zum Freuen?
Wir haben vielerlei Segen, halt, also in verschiedener Weise. Ich kann das jetzt nicht auf euch festnageln. Ja. Also auch eine gute Perspektive für die, also hier, also quasi, also wie sagt man denn, die jetzige Welt und auch die nachfolgende, auch das ewige mit Gott, halt. Ja. Verschiedenerweise
daraufhin bezogen Segen. Ja, kann man auf jeden Fall sagen.
Das Leben ist nicht vorbei hier, ne? Also auch, genau. Ja. Auch wenn wir hier leider leben, irgendwann ist das
gut. Ja, genau. Leben ist nicht vorbei. Leben zum ewigen
genau,
Leben.
An ihm, ans ewige Leben.
Ganz genau, ganz genau. Lasst mich das bestimmt unterfüttern, ihr Lieben. Es ist viel Schönes von dem, was ihr gesagt habt, habe ich auf meinem Blättchen hier. Einen Punkt habt ihr nicht gesagt, aber ich finde ihn sehr bestechend. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann kannst du dem vertrauen, was er gesagt hat. Stimmt's?
Ja.
Und du hast es sogar ganz deutlich. Jesus, der hat nämlich, bevor er auferstanden ist, hat er seine Auferstehung vorausgesagt. Johannes 2, Vers 19, da sagt er mal, brecht diesen Tempel ab. Und da hat er in Jerusalem gestanden vor dem Tempel, hat gesagt, brecht den Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn aufbauen. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben in dem Moment. Aber Johannes, der das aufgeschrieben hat, der hat gesagt, da hat damals schon Jesus von seiner Auferstehung gesprochen. Oder Markus 10,34. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, die Führer des Volkes, die werden mich fangen und die werden mich verspotten, die werden mich töten. Und hört mir gut zu, ihr Lieben, hat das seinen Jüngern gesagt. Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Hat Jesus vorausgesagt, bevor es passiert ist. Da waren sie noch weit weg von Jerusalem. Ja? Da hat er es vorausgesagt. Ohne die Auferstehung, da wären das leere Worte. Aber wenn das genau eingetroffen ist, was er vorausgesagt hat, dann heißt es, dem, was er sagt, dem kannst du vertrauen wie nichts sonst. Und dann der zweite Punkt, den ihr auch schon genannt habt, die Sünde ist vergeben. Ich meine, die Bibel ist ja klar darin, warum Jesus am Karfreitag sein Leben gelassen hat. Wir haben das in Jesaja 53 zum Beispiel. Ne? Jesus ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir heile geworden. Und das ist Karfreitag. Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann kommt Ostern. Und die Bestätigung, dass es wirklich war. Das gilt. Die Sünde ist vergeben. Und seitdem sind alle selig, die an Jesus glauben. Ja, dieses Lamm, das sein Blut vergossen hat. Wenn irgendein Mensch am Kreuz gestorben wäre, nichts gebracht, es bringt überhaupt nichts für dich und für mich. Aber Jesus als Gottes Sohn, und die Auferstehung von Jesus macht es deutlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dieses Blut hat Kraft, deine und meine Sünden tatsächlich zu vergeben. Und das ist das, was Johannes schreibt in der Offenbarung. Selig sind die, die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Die ihre Kleider, ihre sündenbeschmutzten Kleider genommen haben und im Blut des Lammes gewaschen. Die sind selig, die gehören zu Gott. Und Paulus, der bringt im Römerbrief, da bringt er mal Karfreitag und Ostern zusammen. Da sagt er nämlich in Römer 4, 25, Jesus Christus ist um unsere Sünde willen gestorben und um unsere Rechtfertigung willen, dass du Gottes Kind sein darfst, ist er auferweckt. Karfreitag und Ostern, eine Einheit. Ganz zweifelsfrei macht Ostern deutlich, Gott hält Vergebung für die Sünden von jedem Menschen bereit. Ostern. Dritter Grund der Freude, halte ich fest. Die Macht des Satans ist gebrochen. Die Macht des Satans ist gebrochen und Gott hat die Kontrolle. Geh zurück in die Karwoche, als Jesus gefangen wurde. Und als er ausgelacht wurde und als sie ihn gegeißelt haben und als er am Kreuz gestorben ist. Da hat es doch wieder mal so ausgesehen, als wenn das Böse am Ende doch gewinnt, oder? Alles sah so aus, als wenn Gott nicht die Kontrolle hatte. Stimmt's? Aber dann kommt Ostern. Und es wird so deutlich, Gott hat immer die Fäden in der Hand gehabt. Es ist genau das passiert, was Jesus vorausgesagt hat. Es musste so passieren. Und Ostern ist der Beweis, Gott hat immer die Kontrolle gehabt und die Macht des Satans ist gebrochen. Und das schreibt dann zum Beispiel Paulus in Philipper 2. Jesus hat sich erniedrigt zum Tod am Kreuz und darum hat Gott ihn auferweckt und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass alle ihre Knie beugen, dass alle denen die Ehre geben müssen, egal ob sie im Himmel, auf Erden oder unter der Erde sind. Oder nimm Kolosser 2. Gott hat in Jesus die Gewalten, die Mächte, die Dämonen, die Geister, die hat ihre Macht entkleidet. Hat es ausgezogen, wie so ein Superman-Mantel hat es ihn ausgezogen. Und hat einen Triumph aus ihm gemacht in Christus. Jesus, der Sieger, der die Macht des Satans genommen hat. Das ist Ostern. Und der vierte Grund der Freude, ihr habt schon gesagt, die Auferstehung, die kommt. Ich meine, sehr klar sagt die Bibel, dass es eine Auferstehung gibt. Wir bekennen das nicht, wir bekennen das auch im Glaubensbekenntnis. Ja, Jesus, der wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das ist das, was die Bibel sagt, es kommt eine Auferstehung, keine Frage. Und das Tröstliche für dich, der du zu dir an Jesus glaubst, ist das, was Jesus sagt in Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ostern, die Gewissheit für dich, du wirst auferstehen und du wirst die Ewigkeit mit deinem lebendigen Gott verbringen, weil Jesus auferstanden ist. Und das sind mal vier Gründe, warum wir allen Grund haben, uns über Ostern zu freuen. Jesu Wort ist ganz gewiss, du kannst dich darauf verlassen. Die Sünde ist vergeben, die Macht des Satans ist gebrochen und Gott hat die Kontrolle und es gibt Auferstehung zum ewigen Leben. Aber jetzt ist es so, wenn wir von Ostern, von einem Freudenfest sprechen, dann können uns Menschen auf sehr unterschiedliche Freude, auf sehr unterschiedliche Art und Weise freuen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wir können über Freude reden. Wir Menschen, wir können uns auf sehr unterschiedliche Art und Weise freuen. Ja. Wir können über Freude reden, sagen, hey, das ist ganz cool und so, das ist schon echt cool. Aber es ist manchmal so, als wenn es viel mit uns zu tun hat. Wir leben manchmal diese Freude nicht, stimmt's? Das passiert einfach, weil wir Sünder sind. Aber Jesus, der möchte, dass wir die Freude leben. Dass sie uns packt, dass sie unsere Realität ist. Und darum will ich euch zeigen, wie unterschiedlich sich Menschen freuen kann und dass es sehr unterschiedlich sein kann. Stell dir vor, hier in Würzburg gibt es einen Bettler, er heißt Fjodor. Ich nenne mal Fjodor. Weißt du, Fjodor, was ist so der Platz, wo die Bettler oft sitzen hier? Die Penner?
Ich kenne einen.
Kenne einen,
sag mal. Also, da bei der Brücke, da ist das schon mal. Ne?
Bei der Brücke?
Wir wollten die bei Markanten gehen, aber die hat gesagt, die
machen wir mal. Ja, machen wir. Und dann, als wir sie dann gesagt haben, was wir sie geben wollen, hat sie irgendwas gesagt, wie irgendwie so in den Tod und sowas. Ja. Habe ich nicht gecheckt.
Ja, der hat nicht gedacht, das ist gut, dass sie es gut mit der meinen. Ne?
Ja. Ja. Also eigentlich war es in der Postbahn, der Bahnhof.
Bahnhof?
Lange Zeit.
Ja. Okay. Dann nehmen wir mal einen Bahnhof. Also der Fjodor, stellt euch vor, der lebt am Bahnhof. Und wisst ihr, Fjodor, der ist aufgewachsen auf der Straße. Der sucht nach den Resten, die Leute wegschmeißen und essen. Davon lebt er. Er schält sich ein bisschen zu betteln, darum geht er nachts durch die Mülltonnen und sucht Pfandflaschen. Ich meine, 25 Cent, 4 mal 25 hast du immer einen Euro. Ein bisschen was zusammengespart. Das macht er manchmal, um sich Sachen zu kaufen, die er sich sonst nicht leisten kann. Ja? Und dann kommt ein Tag im Leben von Fjodor, der macht alles anders. Kommt ein Mann, du siehst ihn seinen Reichtum an, schicker Anzug, noch schicker als ich heute. Ja? Du siehst, und manchmal gibt es ja so Leute, du siehst ihn seinen Reichtum an, kennst du das? Zum Beispiel, du sagst, die sind irgendwie anders, die strahlen es irgendwie aus.
Ja. So reiche Diamantbesitzer,
und du siehst irgendwie, der Typ ist reich, du kannst mir nichts anderes erzählen. So. Und der kommt hin, der geht zum Fjodor und sagt, Fjodor, weißt du was, ich beobachte dich schon seit einigen Jahren. Und ich kenne deine Armut, ich möchte, dass das ein Ende hat. Ich bin der Chef, ich glaube, du kennst mich nicht, aber ich bin der Chef hier vom Grand Hotel in der Mitte der Stadt. Bestes Hotel der Stadt. Und hier ist ein Schlüssel für dich, mein Junge. Suite 90 Quadratmeter über den Dächern von Würzburg. Essen, Trinken, Wellness, inklusive, solange dein Herz schlägt, mein Junge. Hier hast du den Schlüssel. Viel Spaß. Der Fjodor, der sagt, was? Nein, das geht. Nein, das ist nicht. Ich träume das gerade, oder? Er sagt, nein, wirklich, hier ist der Schlüssel. Ich möchte, dass deine Armut ein Ende hat. Geh hin. Bitteschön. Und der Fjodor, der packt es nicht. Er sagt, danke. Und er springt auf und er rennt natürlich rum und sagt, ey Leute, ich habe einen Schlüssel. Ich habe meine Armut ein Ende. Ich bin reich. Ich habe Mann. Ich muss nie mehr hungern. Es ist alles okay. Und er rennt rum. Und er rennt so lange rum, bis er heiser ist. Weil er sich so freut, ja? Aber irgendwann, natürlich, Freund macht müde, ne, das weißt du auch. Und irgendwann geht er zurück zu seiner Bahnhofsbank und zu seinem alten Typen mit abgerissenem Henkel. Und er kriegt ihn in seinen stinkenden Schlafsack. Aber er hat einen Schlüssel und er freut sich total und sagt so, boah, das ist so cool, ey, der Mann ist so gut zu mir. Das ist so cool. Und immer wenn Tage kommen, die ein bisschen hart sind, ein bisschen schwer, dann nimmt er den Schlüssel und sagt, das ist so cool, was ich hab, Mann. Ich freue mich total. Ihr schmunzelt, stimmt's?
Das ist ein schönes Bild, schöne Metapher, die ist ja stimmig für uns auch irgendwo.
Genau das ist es. Und ich glaube, dass wir Christen in der Gefahr sind, dass wir so leben wie der Fjodor. Dass wir sagen, also Jesus, das ist schon echt cool, was der uns schenkt, das ist der Wahnsinn. Aber so selten nehmen wir den Schlüssel, benutzen wir und checken in einem Grand Hotel.
Vielleicht passt er ja auch nicht, ne?
Vielleicht passt er nicht, aber der gute Mann, der Chef vom Grand Hotel, der hat dich nicht verarscht. Jesus, der macht das nicht. Das kann er nicht, weil es der lebendige Gott ist. Darum lügt er nicht. Ja? Und darum, ihr Lieben, weil hier, und das ist das, was ich meine mit Jesus, möchte nicht, dass wir nur Ostern feiern oder mal für einen Tag eine Runde Ostern ist, sondern möchte, dass du Ostern lebst. Ihm reicht es nicht, wenn du sagst, hey, Ostern ist eine tolle Sache und das ist ja schön und hey, happy Easter, was weiß ich. Sondern möchte, dass du Ostern lebst, dass es deine Identität ist. Und darum möchte ich mir die vier Punkte mal kurz mit euch angucken. Ja? Ihr habt vorhin, habe ich schon mal gesagt, der erste Grund zur Freude, dass Gottes Wort wahr ist. Das stimmt. Aber wenn du einen Schlüssel hast durch Jesus, dann darfst du wissen, dieses Wort ist wahr für dich. Es heißt mal, auf alle Gottes Verheißungen ist in Jesus das Ja. Auf alle Gottes Verheißungen ist in Jesus das Ja. Weißt du, Gott hat die Bibel schreiben lassen, auch für dich. Damit du den lebendigen Gott findest. Damit du Jesus findest. Damit du den lebendigen Gott findest. Und er möchte, dass du den Schlüssel immer wieder benutzt, das heißt, dass du dein Wort aufschließt und eincheckst in diesem Versprechen und dass es sie für dich gelten lässt. Und das Zweite ist genauso wahr. Jesus hat mit seiner Auferstehung die Sünde vergeben und sie ist besiegelt, stimmt's? Die Sünde ist vergeben, Ostern macht ist der Beweis dafür. Aber es sind nicht die Sünden von irgendeinem Menschen vergeben, sondern deine sind vergeben. Und weißt du, was hinter der Tür dieser Sündenvergebung steckt? Es ist nicht noch eine Tür und noch eine Tür, sondern du tust die Tür auf und du stehst vor dem lebendigen Gott, der dir sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich Jesus für dich geschickt habe. Es ist eine Liebe, die du nicht verdienen kannst, die du niemals kaputt kriegst, die ist immer da. Ein lebendiger Gott, der sagt, du bist nicht Opfer, du bist nicht Verlierer, du bist nicht Täter, du bist nicht Suchti, du bist nicht was weiß ich. Sondern in erster Linie bist du mein geliebtes Kind. Und immer wieder, wenn du die Versprechen nimmst, und die Sündenvergebung ist ein Versprechen, dann findest du einen Gott, der dich von Ewigkeit her geliebt hat. Und es hat noch eine Folge, wenn du diese Versprechen nimmst und wenn du zu Gott gehst, das gehst du nicht erst am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, du darfst es schon heute. Und wie gehst du zu dem lebendigen Gott? Wie tust du die Tür auf? Natürlich durchs Beten. Und weißt du, es gibt so viele Versprechen von Jesus, wo er sagt, bitte mich, rufe an mich an, klopfe, bitte mich, ich will hören, ich bin da. Und wisst ihr, da ist Ostern so genial, weil Ostern heißt auch, Jesus lebt. Tote, die hören nicht, stimmt's? Tote hören nicht. Es mag sein, dass sie so im Sterben, da hören die vielleicht noch ein bisschen was, aber wenn tot ist, Tote hören nichts. Aber Lebende, die hören, stimmt's nur, du lebst, oder? Siehst du mir sehr lebendig aus. Hörst du mich?
Ja, ich glaube schon.
Ja, du beantwortest meine Frage, das heißt, du hörst mich. Und mit Jesus ist es ganz genauso. Wenn Jesus auferstanden ist und das heißt, er lebt, dann hört er dich noch heute. Dann hört er dich noch heute. Und er sagt, komm mit deinen Sorgen, komm mit deiner Not, komm her. Ich bin da, ich höre wirklich. Also benutze den Schlüssel. Check ein. Bei diesem Versprechen Gottes.
Das Geschenk annehmen.
Das Geschenk annehmen, ganz genau.
Ja. Das ist so, wie wenn irgendjemand vor der Tür steht und du hast einen Schlüssel. Oder irgendwie, wenn da irgendwas zusammen, wie am Weihnachten, da ist der Raum abgeschlossen und da sind die Geschenke drin. Du holst den Schlüssel von meinem Papa, machst auf und dann hast du die Geschenke.
Richtig. Und dann, genau, und dann, hier ist es nicht, dass da was Geschenk rum ist, ich habe ein tolles Geschenk, sondern wann sind die Geschenke erst richtig cool? Wenn du sie auspackst.
Ja.
Und ihr dürft Ostern auspacken.
Und dann die Karton benutzen.
Ja, genau. Du darfst die Geschenke auspacken. Und Ostern ist ein riesengroßes Geschenk. Und du darfst es auspacken, oder? Und sagen, diesen Schlüssel benutzen. Ja? Also Tatsache ist, du darfst wissen, für dich gilt in der Vergebung das, was Jesus Johannes 16, 27 sagt. Er selbst, der Vater, hat dich lieb. Der lebendige Gott selber, der liebt dich. Das dritte, habe ich vorhin gesagt, die Macht des Satans ist gebrochen. Und Gott hat die Kontrolle. Wie oft hast du in deinem Leben das Gefühl des Chaoses? Wie oft sagst du, boah ey, irgendwie der Satan schafft mein Leben komplett durcheinander zu bringen? Ist oft so, oder? Also ich kenne es von mir. Und jetzt komm nochmal mit. Geh nicht nur zum grünen Donnerstag, wo Jesus verraten wird und verhaftet wird. Geh nicht nur zum Karfreitag, wo Jesus stirbt, sondern komm zu Ostern. Und was habe ich vorhin gezeigt? Zeigt Ostern? Gott hat immer die Kontrolle. Immer. Immer hat er die Kontrolle. Immer. Es hat nicht der Satan, weil die Macht des Satans gebrochen ist. Und das ist nicht nur wahr für Jesus und in seinem Leben, es ist wahr für dich. Warum? Weil Jesus den Namen hat, der über alle Namen ist. Und du gehörst zu Jesus, stimmt? Du glaubst an ihn. Ich möchte kurz bleiben bei diesem, Jesus hat den Namen, der über alle Namen ist. Wenn wir von einem Namen hören, dann denken wir oft an Leute. Ich weiß, du bist der Olli zum Beispiel, der Benjamin. Ne? Aber ich glaube, dass auch Dinge Namen haben können. Dinge, die einen Einfluss haben auf unser Leben. Die uns vielleicht knechten. Die uns beherrschen können. Aber was sind solche Sachen, die schnell einen Namen haben in unserem Leben? Krankheit, Rückenschmerzen, Sucht, Einsamkeit, Sex, Geld, Alter, Unfall. Vielleicht ein Ehepartner, der tatsächliche oder der gewünschte. Kindererziehung, Kinderlosigkeit. Ich bin mir sicher, du hast dein eigenes Ding im Kopf, was einen Namen in deinem Leben hat, was einen großen Einfluss auf dich hat. Hör mir gut zu. Philipper 2, Vers 9. Gott Vater hat Jesus Christus, seinen Sohn, auferweckt und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ganz gleich, was es ist, was dir Sorgen macht oder was dich beherrscht und was dich bedrückt. Jesus hat den Namen, der immer drüber steht. Und du darfst es für dich gelten lassen, das heißt, den Schlüssel zu benutzen. Du darfst wissen, in der Not, Jesus lebt, der ist da und der hat den, das ist der ganz oben steht. Und darum darfst du in der Not, in der Anfechtung, wenn die Angst dich wieder packt, wie so ein Mantel, der dich einhüllen will, darfst du sagen, Jesus, danke, dass du da bist, dass du lebst. Du hast die Kontrolle. Ich will dir vertrauen. Du hast die Kontrolle. Ich will dir vertrauen. Du hast gesagt, du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt darfst du dein Leben lang gehen, all die Stellen, wo du sagst, Gott, ich verstehe das nicht, warum hast du das zugelassen? Warum ausgerechnet das? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Ich verstehe das nicht. Und du darfst das Licht des Ostermorgens drauf fallen lassen. Gott hat die Kontrolle auch in deinem Leben. Und selbst wenn er dir alles nimmt, in dem Auferstandenen Jesus Christus, hast du die Freude, die niemand von dir nehmen kann. Weißt du, Jesus ist vor 2000 Jahren auferstanden. Und niemand, keine Macht der Welt, kann zurückgehen und den Stein zuhalten, dass Jesus nicht rauskommt. Du kannst Jesus nicht daran hindern, dass er überhaupt am Kreuz gestorben ist, aber du kannst ihn auch nicht daran hindern, dass er aus dem Grab rauskommt. Keine Macht der Welt kann das. Es ist geschichtliche Tatsache. Und darum hast du eine Freude, die niemand von dir nehmen kann. Und es ist schon heute wahr. Und es wird sogar in Ewigkeit wahr sein, denn Jesus sagt, er wird wiederkommen. Der vierte Grund zur Freude war doch, dass es die Auferstehung zum ewigen Leben gibt. Und die gibt es nicht nur für irgendjemanden, die gibt es für dich. Und du hast den Schlüssel und eines Tages darfst du, weil du zu Jesus gehörst, einchecken Nicht einfach eine 90 Quadratmeter Suite, ganz nett, die irgendwann vielleicht mal renoviert werden muss, was du auf- oder auszieht, die irgendwann vielleicht doch nicht mehr so toll ist, sondern der Himmel, der ist viel, viel größer als all das. Und eine Tatsache, die schon heute für dich wahr ist. Weißt du, was Jesus sagt in Johannes 5,24? Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. In dem Moment, wo du Jesus vertraut hast, dass er deine Schuld weggenommen hat, dass er der ist, der dich zu dem lebendigen Gott bringt. In dem Moment bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Realität schon heute für dein Leben. Du bist schon ins Reich des Himmels versetzt. Es ist schon Wirklichkeit, weil Jesus auferstanden ist. Und du darfst die Freude leben. Es darf deine Realität sein, heute und morgen und übermorgen und alle Tage. Siehst du das? Kannst du das glauben? Jesus, der hat auch an dich und an mich gedacht, in aller Traurigkeit dieser Welt, als er versprochen hat, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist eine Freude, die zu Ostern angefangen hat und die du sehen wirst mit deinen eigenen Augen, wenn Jesus wiederkommt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Nicht als Wunsch, nicht als Traum, sondern als Realität. Eine Freude, die so gewiss ist, eine Freude, die so gewiss sein darf, wie die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Denkt an die Worte von dem Wolfgang Schadewald vom Anfang. Jesu Auferstehung, das am besten bezeugte Ereignis des Altertums. Geschichtliche Tatsache. Und darum hast du allen Grund, dich zu freuen. So wie Jesus sagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber er verspricht, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das darfst du feiern und das darfst du leben. Das ist die Realität in Jesus Christus für dich und für mich. Amen.
Amen.
Ich möchte mit euch beten. Jesus, Tote hören nicht, das stimmt. Aber weil du lebst, darum können wir mit dir reden. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du auch hier in Würzburg bist. Ich danke dir, dass du die Kontrolle hast in unserem Leben. Jesus, wir sehen das so oft nicht. Es gibt so vieles, wo es drunter und drüber gilt. Und wir uns fragen, wo du bist. Aber Jesus, öffne unsere geistlichen Augen, dass wir erkennen und fest glauben, dass du da bist. Hilf uns, diese Realität zu leben, weil es die Macht ist, die den Satan vertreibt und dem Bösen ein Ende setzt. Jesus, danke, dass du auferstanden bist. Und dass wir in dir eine Freude haben, die niemand von uns nehmen kann. Hilf uns, das zu glauben. Hilf uns, das immer wieder zu feiern. Hilf uns, das zu leben. Amen. Unserem Herrn, der allein Unsterblichkeit hat, sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.